Bike X, der E-Bike- und Fahrrad-Podcast.
Werbung.
Diese Episode wird dir präsentiert von Linexo bei Wertgarantie. Diebstahl, Unfall, Panne, Verschleiß, das alles kann ich nicht aufhalten. Dafür sorgt Linexo. Mit dem Linexo Komplettschutz für dein Fahrrad oder E-Bike erhältst du bei Schäden schnellen Ersatz oder Reparatur. Und der Pickup-Service holt dich ab, wenn es mal nicht weitergeht. Du fährst. Linexo regelt. Du radelst noch nicht auf deinem Traumbike? Mit einem Dienstradleasing von Linexo kannst du dir dein Wunschrad ganz easy leisten. Service und Versicherung inklusive.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu Bike X, der Fahrrad- und E-Bike-Podcast. Mein Name ist Björn Gerteis, ich bin Chefredakteur von Bike X und darf, so ist es gang und gäbe, wieder einen sehr spannenden Gast in meinem virtuellen Studio begrüßen. Heute dreht sich alles, keine Überraschung, um das Thema Fahrrad, aber wir versuchen das mal aus einer echten Insider- und Leidenschaftsperspektive zu beleuchten. Ich darf Konrad Weimann bei mir im Studio begrüßen. Er arbeitet bei Paul Lange. Was er da genau macht und was sich hinter Paul Lange versteckt, das wird er uns gleich allen nochmal ganz genau erklären. Und vor allem können wir darüber gespannt sein, wie Konrad auf das Thema Fahrrad, aber auch auf Fahrradfahrer blickt. Da haben wir im Vorfeld schon einiges ausgetauscht und ich kann euch versprechen, es lohnt sich, heute dran zu bleiben. Konrad, grüß dich.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Blumen. Mein Name ist Konrad, gemeinhin Conny genannt, bin einigermaßen bekannt in der Branche, weil ich so eine Art Schnittstelle bin zur Politik, zu Organisationen, die sich allesamt mit dem Thema Fahrradförderung auseinandersetzen. Ich bin seit fast 25 Jahren angestellt bei Paul Lange und Co. Ich denke, die meisten Hörer des Podcasts kennen Paul Lange als den Importeur von Shimano-Komponenten.
Super. Schnittstelle zu Politik klingt schon so ein bisschen. Manche mögen sich an die Ausgabe mit Vassilis von Rauch erinnern, der Geschäftsführer von Zukunft Fahrrad, der auch die Schnittstelle zur Politik in Berlin betreibt. Was ist denn da dein Tagewerk, wenn du sagst, du gehst aus der Unternehmensperspektive eine Schnittstellenfunktion? Mit wem hast du zu tun und vor allem, was besprichst du mit den Leuten?
Also Schnittstelle zur Politik ist ein bisschen hochgegriffen. Tatsächlich bin ich eben Kontaktmann zu Organisationen wie den ADFC oder die AGFS in Nordrhein-Westfalen, die AGFK in Baden-Württemberg. Das sind die Abkürzungen für die schönen Bezeichnungen Aktionsgemeinschaft, Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte und Kommunen in jeweils dem betreffenden Land. Und darüber hinaus eben auch in Organisationen auf landes- oder städtischer Ebene. Ich war ewig lang zum Beispiel im Radforum Stuttgart engagiert.
Dann gehe ich mal direkt zu dem Thema, was ich persönlich immer sehr, sehr spannend finde, weil das Schlagwort gefallen ist, fahrradfreundliche Kommune und fahrradfreundliche Stadt. Das ist ja was, was wir in Deutschland vielleicht hier und da sehen oder dass wir uns was vorstellen können darunter, wenn wir in der Stadt Fahrrad fahren. Aber was macht für dich denn eine fahrradfreundliche Stadt aus?
Ja, gute Frage. Fahrradfreundliche Stadt ist eine Stadt mit einer nach Möglichkeit, ich sag mal, selbsterklärenden und auch einer durchgängigen Fahrradinfrastruktur. Fehler verzeihend auch dahingehend, dass eben Menschen sich dort sicher fühlen. Das betrifft eben auch Kinder oder ältere Menschen, die jetzt nicht so mutig sind wie andere Alltagsfahrer.
Das, was du da jetzt skizziert hast, klingt in meinen Ohren A, nachvollziehbar, B, aber immer noch wie eine Utopie. Oder kennst du irgendeine Stadt, in der diese Definition auf der Straße wiederfindbar ist?
Ja, es gibt sicherlich sehr, sehr wenige. Das Problem ist, was ich schon so angedeutet habe, die durchgängig gute Infrastruktur. Es gibt immer mal ein paar hundert Meter gute Infrastruktur, sei es jetzt hier auf der TU in Stuttgart. bin ich gestern Abend noch spazieren gegangen. Da gibt's einen tollen blau eingefärbten Fahrradweg und der hört dann mittendrin abrupt auf und plötzlich kommt ein Weg. Da steht dann Radfahrer frei und es stehen dort seitlich Autos. Und das Schild Radfahrer frei heißt dann eben rein rechtlich, ich muss jedem Fußgänger ausweichen, ich muss theoretisch Schrittgeschwindigkeit fahren. Und das meine ich eben damit vorher blau eingefärbt, separater Fahrradweg und plötzlich ein Radweg voller Kompromisse.
Ja. Ja, am Ende ist die blaue Farbe ja nicht mehr als ein Feigenblatt, wenn man sich das so anschaut. Ne? Wir tun was für euch, aber das soll jetzt mal einfach nur auf diese Straße beschränkt bleiben.
Ja, wie gesagt, diese Durchgängigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann mich manchmal sicher bewegen und dann hört das wieder auf und dann stehe ich mitten auf der Straße. Autos fahren 50 Zentimeter an mir vorbei und so kriege ich eben die Leute nicht auf die Straße, aufs Fahrrad. Ja, das ist einfach ein großes Hemmnis.
Ja, und am Ende reduziere ich natürlich auch den Konflikt. Also wenn ich mich als Fahrradfahrer über 300 Meter sicher fühle und dann in eine Verkehrssituation geworfen werde, ich komme ja automatisch in eine Konfliktsituation mit anderen Autos, mit den Fußgängern. Weil jeder muss sich ja dann auf einmal in einem nicht weiter regulierten Raum behaupten. Und ja, wie das ab und zu ausgehen kann, ich meine, du bist auch täglich auf dem Fahrrad unterwegs, das erleben wir ja draußen auf der Straße.
Vollkommen richtig. Und deswegen gibt's ja da auch eine Vielzahl Initiativen, unter anderem auch in Stuttgart und in vielen anderen Städten, die Critical Mass, die eben auf diese Missstände aufmerksam machen will und wo sich dann weltweit, ist das ja so, am Freitag 18.30 Uhr trifft man sich und fährt dann im Pulk mit 500, mit 1000, im Sommer in Stuttgart manchmal mit 2000 Gleichgesinnten, sage ich mal, durch Stuttgart, fährt auf der Straße und möchte da das politische Signal senden, hey Leute, uns Fahrradfahrer gibt es auch, gibt uns bitte den Platz dafür, den wir dringend benötigen.
Ist das die richtige Maßnahme, um quasi seinen Willen zu bekommen oder sind wir noch so früh in dem Prozess, dass wir Radfahrer quasi erstmal um Sichtbarkeit kämpfen müssen, um wahrgenommen zu werden?
Boah, gute Frage. Ich befürchte tatsächlich, also die Critical Mass begleite ich jetzt schon viele, viele Jahre. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, nach außen juckt das keinen. Aber wenn man da sich im Pulk fortbewegt und sieht, wer und wie viel dort fahren, dann bestärkt es einen selbst. So nach dem Motto, you never walk alone, respektive you never ride alone. Und man sieht eine ungeheure Vielfalt an Radfahrern, die sich einfach sicher durch die Stadt bewegen wollen. Und ich denke, das ist nicht zu hoch gegriffen, dass man da weiter dran arbeitet und gewisse Maßnahmen dafür einfordert von der Stadt, von der Politik. Aber tatsächlich, glaube ich, sind wir noch relativ weit davon entfernt.
Ich überlege immer, wenn ich mir die Critical Mass Veranstaltungen angucke, erreichen wir vielleicht bei den überzeugten Autofahrern mit so einer Maßnahme nicht das Gegenteil? Auf einmal müssen sie stehen bleiben, müssen quasi, kommen zwei Minuten später zu Hause an, nur weil da jetzt 500 bis 2000 Fahrradfahrer denken, sie müssen sich zeigen. Und jetzt mag der eingefleischte Autofahrer natürlich diesen Fahrradfahrer meist provokant gesprochen eh nicht so gerne, weil dieses unberechenbare, langsame Ding auf der Straße, auf seiner Straße in Anführungszeichen, stört auch eh nur. Ich finde, ich mag Critical Mass, ich finde es total wichtig, aber wenn man sich die Leute hinterm Steuer anguckt, die an der Kreuzung stehen, die blockiert ist, die mögen das nicht wirklich.
Nee, also würde ich dir absolut recht geben. Da gibt's ja die Korker, die dann die Seitenstraßen absperren. Und du hast von zwei Minuten gesprochen. Ich glaube, da kannst du eine Null dranhängen. Also der ein oder andere, der da abends, was ich, mit seiner Freundin ins Kino gehen will, der kann dann anrufen und sagen, hey, ich komme ja 20 Minuten, eine halbe Stunde später. Das dauert eine halbe Ewigkeit, bis okay, dieser Bandwurm da durch ist. Und ich gebe dir auch recht, das erzeugt gewisse Aggressionen da bei den Autofahrern. Aber wenn man dann durch belebte Viertel fährt, Kneipenviertel oder sowas, da johlen die Leute, klatschen teilweise Beifall. Es gibt immer diese beiden Seiten der Ablehnung einerseits und der Zustimmung andererseits. Es zieht sich so durch.
Ja, für mich ist da immer die Frage, beziehungsweise eine Erklärung, Perspektivwechsel ist ja zum einen wichtig, wenn du das als Mensch und als Person machen kannst. Vielen fällt das natürlich extrem schwer. Und der Autofahrer, der da im Stau oder im Prinzip blockiert steht, dem fällt in dem Moment natürlich der Perspektivwechsel besonders schwer. Aber eigentlich ist es doch sehr nachvollziehbar, dass ich mich in die Position der Radfahrer hineinversetze und denke, oh, vielleicht haben sie ja doch recht, weil ich habe eine dreispurige Straße zur Verfügung, die haben eigentlich nichts, die haben noch nicht mal einen Käfig um sich rum, in dem sie sicher sitzen können. Und genauso den Schuh müssen wir uns als Radfahrer wahrscheinlich auch anziehen. Wir können natürlich auch, wenn wir den Hass auf Autofahrer haben, in Anführungszeichen, uns auch nochmal in diese Position reinsetzen. Eigentlich geht es doch um Gleichberechtigung.
Durchaus Gleichberechtigung einerseits und vor allen Dingen Verständnis andererseits. Ohne das geht es einfach nicht. Nobody's perfect. Autofahrer begehen Fehler, viele Radfahrer begehen Fehler und man muss einfach ein bisschen Verständnis füreinander aufbringen. Das ist im täglichen Leben so. Das macht einfach vieles leichter. Und bei der Critical Mass, was soll ich sagen? Die zeigt einfach, dass es intelligentere Verkehrsmittel für die Stadt gibt als 2 Tonnen Stahl. Ich persönlich habe überhaupt nichts gegen Autos, habe selber einen VW-Bus, den ich benutze, aber eben nicht in der Stadt und eben nicht, wenn ich damit zum Markt fahre. Und wenn ich hier, ich wohne in Ludwigsburg, da ist regelmäßig Chaos bei Großveranstaltungen, da frage ich mich jedes Mal, Leute, habt ihr keine S-Bahn? Könnt ihr nicht mit dem Bus fahren? Könnt ihr nicht mit dem Rad fahren? Das ist nicht für jeden eine Alternative. Das wird immer häufig in der Kommunikation so absolut gesehen. Aber ich denke, ein Großteil oder wenn es auch nur in Anführungsstrichen viele sind, die könnten tatsächlich vom Auto auf andere Verkehrsmittel ausweichen und bauen sich dann hinterher nicht über verstopfte Städte, ein zugeparktes Parkhaus und Stau und sonst was ärgern. Darum geht es mir einfach. Ja.
Was glaubst du, woran liegt diese Prägung aufs Auto? Also es ist ja im Prinzip, der morgendliche Gang führt zum Autoschlüssel und ich fahre irgendwo hin, überspitzt formuliert, egal wohin, entweder zum Nachbarn, zum Markt oder zur Arbeit. Es ist, der erste Schritt geht zum Autoschlüssel. Ist das genetisch?
Wenn ich es wüsste, ich kann es dir nicht sagen. Ich gehe mit dem Hund zum Bäcker und da stehen manchmal Autos, da denke ich mir, ja Leute, wir können hier auch ein Parkhaus bauen. Ja. Und die Distanzen, oder es ist das Gleiche bei meinem Sportverein, ich gehe Mittwochabend in die Rentnergymnastik, ja, und die Leute kommen alle mit dem Auto. Das ist dieser Klassiker. Gibt ja dieses berühmte Bild von dem Fitnessstudio mit den Rolltreppen. Ja. Einfach das Fahrrad im Alltag für die Kurzstrecke verwenden. Das fehlt, diese Selbstverständlichkeit des Fahrrads als Verkehrsmittel, die ist in Deutschland noch nicht angekommen.
Hast du Ideen, wie man genau diese Prägung schaffen kann? Wo muss man ansetzen? Also ich meine, wir haben ja auch das berühmte Bild des Elterntaxis, sei es beim Kindergarten oder in der Schule. Im Prinzip müsste das Fahrrad doch noch viel fester genau in diesen Institutionen verankert sein, zu sagen, es gibt Möglichkeiten zu Mama und Papa, die mit einem dicken SUV euch 5 Minuten hier an die Schule fahren. Dann kommen natürlich die Einwürfe, ja, aber wir haben keine Infrastruktur. Deswegen geht es ja nicht. Hättest du einen sicheren Fahrradweg, würden das natürlich funktionieren. Aber meiner Meinung nach hätten wir das Bewusstsein und hätten wir diese Gleichberechtigung, das Verständnis, würden wir, glaube ich, auch viel mehr Kinder auf der Straße sehen, die mit dem Fahrrad wo auch immer hinfahren.
Ich unterschreibe alles zu 100%, was du gerade gesagt hast. Und seit 15 Jahren arbeite ich daran, etwas daran zu ändern. Und ehrlich gesagt, ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden. Sonst wäre ich vielleicht Geschäftsführer vom ADFC oder was weiß ich. Wie kriegen wir das hin? Ich denke einfach durch positive Kommunikation. Ich fahre jeden Samstag mit meinem Rad mit 2 Packtaschen auf den Markt. Das ist für mich das Bequemste. Das Beste, Ich kann mir gar nicht vorstellen, mit dem Auto auf den Markt zu fahren. Da habe ich die Tüten da, ich schleppe mir da einen ab mit 3 Kilo Apfelsinen und Kartoffeln und sonst was. Oder ich müsste dann immer, keine Ahnung, 500 Meter zum Parkhaus gehen oder sowas. Und das ist mit dem Fahrrad einfach wunderbar bequem. Es gibt diesen englischen Begriff von convenient, den man, glaube ich, im Deutschen nicht so wirklich richtig gut übersetzen kann. Und für mich ist das Fahrrad convenient. Es ist bequem, es ist preiswert, es ist umweltfreundlich, es dient meiner Gesundheit. Und wenn ich das Fahrrad eben Und wenn es nur bei diesen kleinen Alltagsstrecken oder eben auf dem Weg zur Arbeit, das ist übrigens so ein bisschen mein Lieblingsthema, Distanzen bis 5 Kilometer, die kann ich so easy mit dem Fahrrad zurücklegen. Das fällt mir nicht ein, warum man sowas mit dem Auto machen kann. Da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Ja. Oder ja, ganz banales Beispiel hier von Ludwigsburg ins Bräuninger Land, in dieses, glaube ich, überregional bekannte Einkaufszentrum. Da gibt es einen wunderbaren Weg durch den Park dahin. Ja. Warum soll ich da mit dem Auto dahin fahren? Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht sagen. Ja. Und ich kaufe nicht jeden Tag eine Waschmaschine, ja, sondern mache kleine Besorgungen, ja, oder treffe Freunde und da ist das Fahrrad doch einfach ideal. Ja.
Das ist das perfekte Verkehrsmittel, ja. Du hast eben ein wichtiges Stichwort genannt mit Kommunikation. Das ist ja ein Thema, mit dem ich mich auch tagtäglich beschäftige. Wir kommunizieren über unsere Marken, Bike X, Mountainbike, Roadbike, was auch immer wir haben, über die verschiedensten Kanäle, über das Fahrrad. Wir erreichen natürlich gerade mit den spezialisierten Marken Mountainbike und Roadbike leidenschaftliche Radfahrer. Die müssen wir im Prinzip nicht aufs Fahrrad bekommen. Mit Bike X erreichen wir größere Zielgruppen, den sogenannten Alltagsradler. Aber wie müsste denn eine Kommunikation aussehen, mit der wir genau diese Überzeugung, die du jeden Tag lebst, das Fahrrad ist für die Kurzstrecke perfekt, für die Fahrt zur Arbeit perfekt. Wie muss eine Kommunikation aussehen und wen müssen wir erreichen, damit das Fahrrad oder das E-Bike noch populärer wird?
Ja, ich würde sagen, positive Stories erzählen. Zum Beispiel, ja, ganz banal, wenn ich hier sage, ich fahre mit dem Fahrrad zum Markt. Gibt's gute Gepäcksysteme. Ludwigsburg hat mittlerweile gute Fahrradabstellanlagen. Einfach die positiven Aspekte in den Vordergrund stellen und nicht immer diese Konfrontation, wir fordern das und das, ist immer so eine Ausgrenzung. Es geht immer auf Konfrontation. Und wenn ich in der Kommunikation darauf abziele, dass jeder Radfahrer ein Auto weniger im Stau ist, ein Auto weniger im Parkhaus, dass Kinder in ihrer Entwicklung unglaublich gefördert werden, wenn sie Radfahren. Wenn ich diese Geschichten erzähle und mit positiven Bildern unterlege, denke ich, das ist ein möglicher Ansatz.
Oft ist es ja so, dass du, wenn du über das Fahrrad sprichst, ich merke es selbst, man driftet sehr schnell in dieses überpositiv Darstellen des Verkehrsmittelfahrrads, bekommt man den Vorwurf, ja, das ist ja fast schon Ideologie, was ihr da macht. Es gibt nur noch das. Ist es da schwer, das Mittelmaß zu finden? Also die einen nicht zu verschrecken und die anderen trotzdem bei der Stange zu halten?
Ja, also gebe ich dir auch recht. Also in der Eigendarstellung von Radfahrern, so sei es auf Facebook oder anderen Plattformen, da halten sich Fahrradfahrer manchmal so für in gewisser Weise für Heilige. So wir sind die Guten. Und ehrlich gesagt nervt mich das auch. Ja, also es gibt, ich hau mal so die kühne These raus, 5% sind Deppen. Egal ob jetzt Fliesenleger, Anwalt, Radfahrer, Autofahrer, es gibt einfach einen gewissen Prozentsatz Leute, die sich nicht an Regeln halten. Und das gilt eben sowohl für Autofahrer wie für Radfahrer. Und letztere haben meines Erachtens keine Veranlassung, da so eine Art Heiligenschein um sich zu tragen. Die sind nicht besser oder schlechter als andere Menschen, nicht besser oder schlechter als Fußgänger, Autofahrer oder sonst wer auf der Welt.
Ein Vorwurf, den man als Radfahrer immer häufig hört, ist, ja, zieht euch doch wenigstens vernünftig an, wenn ihr nachts unterwegs seid, habt wenigstens ein funktionierendes Licht. Das ist ein Thema, mit dem du dich sicher auch ab und zu konfrontiert siehst, beziehungsweise was dir auffällt. Was sagst du denn zu diesen Vorwürfen, ja, die Rad-Community hin und wieder zu hören bekommt.
Absolut. Also Licht ist unabdingbar, wobei gesetzlich, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass erstaunlich wenig Unfälle durch fehlendes Licht entstehen. Das soll jetzt um Himmels Willen keine Legitimation sein, ohne Licht zu fahren. Also mich nervt das total. Mit der Bekleidung ist es so, ich trage auch einen Helm, der weithin sichtbar ist, habe gute Beleuchtung dran, aber muss leider feststellen, es nützt überhaupt nichts, wenn man sich wie ein Weihnachtsmann kleidet. Entscheidend dafür, ob ich als Radfahrer wahrgenommen werde, ist einfach, ob ein Auto, in dem Fall also Autofahrer oder Fußgänger, ob die hinschauen. Das ist so banal, dass es fast wehtut, aber es ist tatsächlich so. Man kann sich in grellbunten Klamotten anziehen, man kann Blinklichter haben und wird trotzdem über den Haufen gefahren oder einfach nicht wahrgenommen. Also diese erhöhte Visualität durch Leuchtbekleidung und so weiter kann jeder machen, ist vollkommen okay, aber viele sind sich darüber einig, dass das wenig bringt.
Wobei ich finde, also die Situation, dass du wie ein Kanarienvogel auf dem Fahrrad unterwegs sein musst, damit du vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhst, nicht über den Haufen gefahren zu werden, spricht natürlich viel über Kräfteverhältnisse und auch Priorisierungen. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, sichtbar zu sein, dass es wichtig ist, das Licht zu haben.
Absolut, bin ich 100% bei dir. Ja,
ja. Das sind die Sachen, die wir beeinflussen können. Jetzt sind wir wieder bei dem Schlüssel, den wir beide noch nicht gefunden haben. Wahrnehmung im Straßenverkehr. Ich verstehe nicht, warum man nicht hinschaut. Also warum müssen wir um diese, im wörtlichen Sinne, um diese Wahrnehmung kämpfen? Also das ist...
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich fahre auf dem Feldweg ganz normal. Mir kommt ein Auto entgegen. Die Frau schaut mir in die Augen und biegt vor mir links ab. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich muss eine Vollbremsung machen. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Es gibt, ist man nur Radfahrer oder so? Ich kann es dir nicht sagen. Also wenn ich es wüsste, ja, muss ich leider die Antwort schuldig bleiben. Ja. Aber jeder, der viel Fahrrad fährt, kann über die gleichen schlechten Erfahrungen berichten, dass man als Fahrradfahrer manchmal einfach nicht wahrgenommen wird. Und das Bittere ist ja häufig so, die Berichterstattung in der Presse, in Polizeiberichten, wurde von einem Autofahrer umgefahren. Nein, verdammte Hacke. Er wurde nicht von einem Auto umgefahren, sondern von einem Autofahrer. Also irgendjemand hat da eben nicht hingeschaut. Das wird so entmenschlicht. Ja. Nein, es ist eine Person, die mich nicht gesehen hat oder die mich übersehen hat. Ja. Das ist auch ein weites Feld, wie Radfahrer eben in der Presse da so wahrgenommen werden.
Ja, ich finde auch, da sieht man denn, dass das fehlende Standing äußert sich natürlich auch in so einer Berichterstattung. Ne? Das ist
richtig,
ja, finde ich sehr augenscheinlich. Und es ist nochmal, ich habe vorhin das Wort gegeben, schon im Raum geworfen, Perspektivwechsel. Also woran ich immer zu knabbern habe, ist übertrieben formuliert. Aber was ich nicht verstehe, wir sind ja im Prinzip jeder alles. Also ich fahre Auto, ich fahre Fahrrad, ich bin Fußgänger, ich bewegt mich von mir aus auch auf einem E-Scooter mal durch die Stadt, wenn ich es ausprobieren möchte. Also ich bin ja quasi in jeder Mobilitätsform zu Hause und trotzdem scheine ich einen komplett anderen Blickwinkel zu haben, wenn ich zum Beispiel hinter dem Steuer sitze. Ich mache mich auch nicht frei, um zu sagen, ich bin denn der perfekte Autofahrer, der alles im Blick hat, sondern ich merke an mir selbst, mich regt auch mal ein Radfahrer vor mir auf, der Schlangenlinien fährt oder fünf Leute nebeneinander oder was auch immer. Dieses gesunde Mittelmaß zu finden, wo man wirklich, wir haben es vorhin genannt, wir haben diese Gleichberechtigung, Verständnis, ein Miteinander zu bekommen. Das ist echt, du hast es Schlüssel genannt, das ist echt noch eine richtige Herkulesaufgabe.
Ja, ist richtig. Also ich bin ja auch Fußgänger und Hundespaziergänger und dann gehe ich hier bei mir in der Ecke da spazieren und ich habe da einen ständigen Disput mit meiner Frau. Ich höre den Radfahrer schon von hinten und dann kicke ich sie manchmal so in Anführungsstrichen so ein bisschen nach rechts und dann sagt sie, ich versuche da dem Radfahrer da ein bisschen Raum einzuräumen. Andererseits, wenn ich dann schon ganz rechts gehe, und mein Hund geht rechts von mir und der klingelt dann nervig, denke ich, ey Junge, was läuft bei dir falsch? Fahr doch vorbei, um Himmels Willen. Ja? Darüber kann jeder Radfahrer kann da Bücher schreiben, ja, über diese Begegnungen. Ja? Und da sind wir im Prinzip wieder beim Ausgangspunkt Verständnis. Leute, nehmt euch nicht so wichtig. Lasst den bimmeln, lasst den Hund da laufen. Mit etwas Verständnis kommen wir einfach weiter, ohne das geht es einfach nicht. Ne?
Ich glaube, Verständnis und weniger Aufregungspotenzial. Also du hast gerade die Klingelgeschichte selbst erwähnt. Da habe ich ein Erlebnis, das denke ich immer wieder gerne zurück. Also ich klingel als Radfahrer, wenn ich an Fußgängern vorbeifahren möchte, die nicht ganz rechts fahren oder wo ich die Gefahr sehe, dass man sich in die Quere kommen kann. So habe ich es auch gemacht, habe geklingelt, bin vorbeigefahren und wurde von hinten beschimpft. Da habe ich ja eine Vollbremsung gemacht, bin zurückgefahren und habe gefragt, was möchten Sie denn? Was ist Ihr Problem? Ja, Sie haben geklingelt. Ja. Und ich dachte, ja, ich wollte Sie nicht über den Haufen fahren. Und ich bin sehr langsam an Ihnen vorbeigefahren, falls Ihnen das aufgefallen ist. Ja, aber das Klingeln nervt. Da denke ich, Leute, worüber reden wir?
Wie du es machst, ist es falsch. Machst es so, ist es nicht richtig. Machst es andersrum, ist auch nicht richtig. Und das muss man jedes Mal neu einschätzen, neu austarieren. Und es gibt genauso, gibt's sehr sehr freundliche Begegnungen. Also wenn ich an Leuten vorbeifahre, sei es mit oder ohne, sage ich oft Hallo oder Danke, wenn die ein bisschen zur Seite gehen. Und das kommt dann auch super an manchmal, ja. Bei vielen auch nicht, aber es ist, wie es ist. Ja. Ich denke, ein freundliches Wort, ein nettes Hallo und plötzlich ist alles entspannt. Und ich bin jetzt kein Mountainbiker, aber ich kann mir das genauso vorstellen, wenn ich irgendwo biken bin, dann muss ich nicht an den Wanderern da vorbeirauschen wie ein Bekloppter. Wenn ich da bremse, sag Hallo und fahre da langsam dran vorbei, okay, dann haben alle ihr Recht und alle haben weiter ihren Spaß und so funktioniert das. Da brauche ich keine 1000 Schilder und separat ausgewiesene Strecken, ein freundliches Wort, ein Nicken und etwas aufeinander zugehen und nicht auf vermeintlichen Pfründen bestehen, das ist mein Weg und so und was weiß ich. Und so funktioniert nun mal menschliches Zusammenleben. Ist an sich so einfach, dass es fast wehtut. Ja.
Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Fazit. Also wir haben jetzt sehr viel über, ja, wie es sein sollte, wie man es machen könnte. Aber du hast es im Prinzip auf den Punkt gebracht. Ne? Am Ende ist der Verkehr fordert von uns eigentlich auch nur ein normales, freundliches, menschliches Miteinander, bei dem jeder seinen Raum hat, sich zu entfalten, bei dem man Umgangsformen, die man hoffentlich gelernt hat in der Erziehung, einfach zur Anwendung bringen kann. Und dass es für jeden einfach Spaß macht, sich draußen zu bewegen, egal wo und egal mit welchem Verkehrsmittel.
Also ich meine, es hat sich ja auch viel getan, wenn ich früher gesagt habe, ich bin Alltagsradler und dann haben die Leute gefragt, was auch im Winter und da wurde ich fast bemitleidet und jetzt so 10, 12 Jahre später, da heißt es, boah geil, du kannst mit dem Fahrrad in die Firma fahren. Und das hält einen fit also körperlich wie seelisch. Ich sage immer, ich weiß nicht, was am Fahrradfahren besser ist, die physische oder die psychische Auswirkung. Ich würde als Nichtwissenschaftler aus dem Bauch heraus sagen, das ist halbe. Aber mir fallen eben auf dem Fahrrad, habe ich so die besten Ideen. Mein Fahrrad kennt den Weg und da kann ich meinen Gedanken nachhängen und habe da einen tollen Weg am Neckar entlang und teilweise durch Weinberge, über Feld, Wald und Wiese. Und das ist das Beste, was man sich da antun kann.
Ja, und am Ende müssen wir uns, glaube ich, alle auch bewusst sein, dass wir, die auf dem Fahrrad sitzen, die besten und die prädestinierten Lobbyarbeiter für genau dieses Thema sind. Und wir sehen ja jetzt gerade eine Entwicklung. Ich wohne auf dem Land und fahre seit einem Jahr ungefähr jetzt auch Lastenrad. ich finde, das Spannende an dem Lastenrad ist, dass das für mich ein Vehikel ist, mit dem ich eigentlich zu jeder Zeit, beziehungsweise sobald ich irgendwo zum Stillstand komme, über das Thema Fahrrad sprechen kann.
Ja, ja.
Es ist noch so ein Exot im ländlichen Raum, dass du von jedem angesprochen wirst, was ist das denn, was machst du denn damit? Nein, du fährst damit einkaufen. Und da geht sogar noch ein Kasten Bier rein. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ja. Das finde ich gerade aus einer aktuellen Perspektive, finde ich diese Lastenradentwicklung extrem spannend, weil E-Bike kennt mittlerweile jeder, hat jeder schon mal gesehen, hat jeder ein Verständnis für, kennt die Vorteile und schätzt die Vorteile, aber dieser Türöffner, richtig großes Fahrrad mit Platz, führt auf einmal zu Gesprächen, die ich so lange nicht mehr geführt habe oder auch zu einem Interesse an dem Thema Fahrrad.
Weiß nicht, ob du da... Wobei das Lastenrad, also ich verfolge das so ein bisschen in der Kommunikation, Facebook und so, gibt ja diese berühmte Lastenrad-Mutti, die ist ja zum regelrechten Hassobjekt geworden. Um Gottes Willen die armen Kinder und die Bremsen und so viel Platz und so weiter. Da herrscht teilweise auch vollkommenes Unverständnis. Das Thema polarisiert extrem. Ja.
Und ich finde aber, das ist genau das Spannende. Da liegt einfach noch Potenzial, wenn du ein polarisierendes Thema hast. Klar stürzen sich, wenn du mediale Berichterstattung anschaust, sehr, sehr viele auf die negativen Aspekte. Du hast die Bremsen genannt, du hast die armen Kinder genannt, du hast Zuladungsbeschränkungen, was wir auch auf politischer Ebene schon gehört haben, was dann auf einmal reguliert werden wollte. Ich glaube, es ist kein einfaches Thema, aber ich persönlich finde, es ist ein total gutes Thema, um diesen Schritt weg vom Auto, um diesen Schritt nochmal ein bisschen leichter zu machen für manche Leute, indem du sagst, ja, da geht auch mehr beim Thema Fahrrad. Da geht nicht nur der Markteinkauf, da geht ein Kind, da geht der Baumarkt, da geht alles andere.
Ja, im Prinzip sind wir in gewisser Weise, wenn du das so ansprichst, sind wir da auch auf der kommunalen Ebene. Das heißt, was kann denn jeder Einzelne machen, um die Bedingungen für Radfahrer zu verbessern? Und da denke ich mir, jeder kann auf seinen politischen kommunalen Vertreter zugehen, kann dem mal einen Brief schreiben und sagen, hey, die Straße hier ist doch eine Katastrophe. Kann man nicht mal das und das machen und da in den quasi politischen Diskurs treten und den politischen Vertretern klar machen, dass das ein Thema ist. Ja, das ist nicht in so einer Niedlichkeitsecke, sondern das ist einfach wichtig. Und das kann man eben auch selbst tun. Das können auch Geschäftsleute tun, Marketingzusammenschlüsse in den Städten. Man weiß ja, Radfahrer kaufen nicht so viel, kaufen aber öfter ein. Also die erhöhen die Kaufkraft. Eine fahrradfreundliche Stadt ist eine alten und eine kinderfreundliche Stadt. Da gibt's so viele Maßnahmen, die man treffen kann, um eine Kommune, und die Kommune ist der Bottleneck. Die Kommune muss letztlich die Maßnahmen umsetzen. Wenn man dort die Mitarbeiter auch ermutigt. Ich habe kürzlich eine ganz banale Mail geschrieben an die städtischen Vertreter hier und habe gesagt, hey, danke, dass ihr die Radwege hier tippitoppi von Laub befreit hat. Hey, die haben sich gefreut wie die Schneekönige. Die kriegen ständig nur Knüppel zwischen die Beine und da kommt so ein komischer Mann und sagt, einfach mal danke. Ja, das Laub ist weg. Das ist ein Sicherheitskriterium für mich. Hey, das, ja, wie gesagt, das kann so einfach sein.
Wir sind ja wieder bei dem einfachen, normalen Miteinander, aber den Punkt unterschreibe ich komplett. Also am Ende sind wir es, die dem Fahrrad eine Stimme verleihen können und da hat jeder auch eine gewisse, in Anführungszeichen, Eigenverantwortung, um die Situation zu verbessern. Ich habe auch noch ein ganz lapidares Beispiel hier bei uns aus dem Ort. Die kürzeste Verbindungsstraße zu einem sehr guten Fahrradweg ist bei uns eine Anliegerfreistraße. Und die war bis vor kurzem, beziehungsweise ist immer noch für Fahrradfahrer nicht freigegeben. Das heißt, wir als Fahrradfahrer werden gezwungen, eine Hauptstraße, die sehr von LKWs befahren wird, zu fahren, um dann um die Ecke abzubiegen und wieder zurück zu diesem Zubringer zu kommen. es reicht einfach, sich mit der Ortsbürgermeisterin, dem Ortsbürgermeister, mit der Kommune kurz zu schließen, auf diesen Missstand hinzuweisen. Und wir haben sofort eine verkehrsrechtliche Anordnung, dass hier bitte Fahrradfahrer fahren dürfen, erreicht. Problemlos. Aber wichtig ist, Eigenverantwortung übernehmen. Für sich, für die Sicherheit, für guten Verkehr eintreten. Und das ist ein gutes Bild, dem Fahrrad eine Stimme verleihen. Genauso wie wir das heute gerade machen. Also wir sprechen ja für das Fahrrad und für das Tolle, was das Fahrrad leisten kann.
Genau so. Und das betrifft eben auch, du hast am Anfang mal gesagt, dieses Elterntaxi, das war für den SWR, war das ein Grund genug, ein großes Thema daraus zu machen. Ist einfach unfassbar, wie viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto dahin fahren. Ich habe selber, als ich noch kleine Kinder hatte, mal einen Brief da verfasst. Ja, das hat dann vielleicht ein paar Wochen gewirkt. Aber insgesamt ist die Situation an den Schulen noch sehr schlecht. Glücklicherweise gab es jetzt im vergangenen Jahr die Änderung der Straßenverkehrsordnung, die Kommunen ermächtigt, dass zum Beispiel Tempo 30 an gefährdeten Stellen wie Schulen, Kindergärten, dass die das selbst anordnen können. Das wurde jetzt verabschiedet. Das ist eine schöne Maßnahme. Und ich war mal vor vielen Jahren auf einem Kongress, da wurde ein Wissenschaftler darüber berichtet, wie Kinder ihren Weg zur Schule erleben. Und die Mama-Taxi-Kinder, für die war das ein graues Band, das war vollkommen undifferenziert. Und die Kinder, die zu Fuß gingen oder mit dem Fahrrad waren, die sagen, da steht eine große Eiche, da ist der Kirche, da ist der Metzger, diese Kurve und. Und das war wesentlich differenzierter, wesentlich bunter. Man hat festgestellt, wenn Kinder eine Sportstunde hatten, waren die Mathe-Noten besser. Da hat tatsächlich mal eine Schule Fahrradergometer aufgestellt und hat die Kinder hinten strampeln lassen. Da denke ich mir, okay, kann man so machen, aber man könnte auch die Infrastruktur so gestalten, dass die Kinder tatsächlich befähigt werden, gefahrlos in die Schule zu fahren. Ja. Ach, Leute. Und was fällt als erstes aus? Der Sportunterricht. Ja. Der Kinderfahrradführerschein wird immer seltener absolviert. Ja. Der Migrationsanteil steigt ständig und Migranten haben diesen Fahrradhintergrund nicht. Die sind da nicht so verwurzelt. Ja. Insofern ist das Fahrrad bei Kindern ein schwieriges Thema. Und das sind nicht zuletzt auch hier unsere Kunden von morgen. Ja.
Und das Fahrrad braucht am Ende auch, jetzt sind wir wieder bei der Politik, jetzt kommen wir wieder nach Berlin, eine starke politische Lobby. Also es muss der Wille dazu da sein, das Fahrrad als gleichberechtigtes Verkehrsmittel anzusehen. Nur so kannst du am Ende auch die Kinder wieder auf die Fahrräder bringen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was die Bundestagswahl Ende Februar bringen wird. Die ersten Wahlprogramme bzw. die Wahlprogramme sind ja schon zu lesen. Nicht bei allen spielt das Fahrrad eine wichtige Rolle, sodass es das in die Papiere schafft.
Das kommt leider fast nicht vor. Also dem Fahrrad weht eine ganz steife Brise entgegen. Die Zeiten, wo Milch und Honig flossen, wo es viele Programme gab, große Etats für Fahrradinfrastruktur. Ich will nicht sagen, dass sie vorbei sind, aber man muss immer mehr kämpfen, um immer weniger zu erreichen. Das wird schwierig.
Umso wichtiger ist, dass wir alle gemeinsam genau dafür eintreten. Conny, jetzt möchte ich aber zum Abschluss, wenn ich schon mit jemandem rede, der das Thema Fahrrad so lange begleitet wie du, möchte ich trotzdem nochmal die Perspektive in Richtung Zukunft richten und mit was Positivem enden. Was wünschst du dir denn fürs Fahrrad und fürs E-Bike?
Was wünsche ich mir fürs Fahrrad und das E-Bike? Ich wünsche mir ganz banal die Anerkennung, die Wahrnehmung als Alltagsverkehrsmittel. Dass es einfach ein Teil unserer Identität ist, dass es normal ist, mit dem Fahrrad zu fahren, sei es zum Bäcker, zum Markt, zum Einkaufen, zur Oma und so weiter. Diese Selbstverständlichkeit des Fahrrads, die wir in Holland haben, die wir in diesen typischen Vorzeigestädten haben, in Kopenhagen und so weiter, teilweise auch in Nordrhein-Westfalen. Also ich bin ja hier im süddeutschen Raum. Wir verharren bei einem Model Split von 12% und ja, müssen einfach weiter dran arbeiten, dass das Fahrrad seinen Stellenwert ausweitet. Das würde ich mir wünschen.
Conny, das ist ein schöner Wunsch, dem ich mich gerne anschließen würde mit einem weiteren Wunsch, dass dieser Wunsch kein Wunsch bleibt, sondern Wirklichkeit wird. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit.
Sehr gerne. Wir bohren weiter ganz dicke Bretter. Vielen Dank.
Und das hoffentlich erfolgreich. Und ja. Euch allen da draußen, schwingt euch aufs Fahrrad. Ich glaube, ihr habt genügend Argumente bekommen, warum sich jede Minute im Sattel lohnt. Gute Fahrt.
Danke. Tschüss.
Ciao.